Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lesung mit und von Eva Menasses neuem Buch Tiere für Fortgeschrittene. Eva Menasse ist morgen Teil einer Diskussion, einer Veranstaltungsreihe, die die Leipziger Buchmesse und das Literarische Kolloquium gemeinsam organisiert haben. Das heißt im Brennpunkt. Morgen wird es ein bisschen politischer. Da geht es um Populismen in Österreich und Deutschland. Da werden noch Robert Miesig und Ingo Schulze dabei sein. Und heute geht es aber um Literatur. Heute geht es um den neuen Erzählungsband von Eva Menasse, Tiere für Fortgeschrittene. Ich stelle Eva Menasse Ihnen jetzt ganz kurz vor. Sie ist in Wien geboren, aber seit 2003 schon in Berlin. Eva, fühlst du dich eigentlich als Berlinerin oder geht dir das so wie mir, der ich auch seit 1989 in Berlin lebe und schon meiner Sprache wegen kaum sagen kann, ich sei Berliner?
Mir geht's genauso, ja. Also das Österreichische ist in meine Sprache reinpunziert und das bleibt da auch drin. Wo ich den Mund öffne, sagt man, ach, Sie sind aus Österreich, ne?
Zu mir sagt man das leider auch häufig.
Ach so, ja, weil dieses Spezialbayerisch, das du sprichst, für österreichisch gehalten wird.
Eva Menasse hat Germanistik und Geschichte in Wien studiert und hat zunächst als Journalistin, so habe ich sie auch lesend kennengelernt, angefangen. Sie war beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil. Das ist so etwas wie der Spiegel für die Alpenrepublik. So etwas, nicht ganz identisch, aber doch ein Nachrichtenmagazin.
Einfach zehnmal so klein wie das Land auch, ne?
Genau. Aber auch mit einem echten Willen, da was aufzudecken, was in kleinen Ländern ja manchmal noch schwieriger ist als in großen. Und dann war sie Kulturredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei den legendären Berliner Seiten. Und dann schließlich ist sie mir noch aufgefallen, dass sie den Prozess gegen den Holocaust-Leugner David Irving in London verfolgt hat und darüber auch ein Buch verfasst hat. Vielleicht ist da gar nicht unwichtig, und das kommt mitunter in der einen oder anderen Geschichte auch vor, dass Eva Menasse auch jüdische Wurzeln hat. Sie hat 2005 ihren ersten Roman vorgelegt, Vienna. Das ist ein Roman, der im Thema bleibend natürlich die Geschichte ihres Vaters hauptsächlich und ihrer Familie schildert. Den Roman habe ich damals sehr gern gelesen, weil man sehr viel lernen konnte als Nachgeborener. Ihr Vater wurde als Kind nach London gebracht, und ganz für mich ganz prägend für mich ganz lang nachhallend war der Onkel, der für die Briten irgendwie in Birma kämpfte. Also das waren so Folgen des Zweiten Weltkrieges, die ich in dieser Konstellation einfach noch nie gehört habe. Dann kamen drei Bücher, Lässliche Todsünden, Quasi-Kristalle, Lieber aufgeregt, und der Essayband Lieber aufgeregt als abgeklärt. Lässliche Todsünden ist genau wie die Tiere für Fortgeschrittenen Erzählungsband. Die Quasi-Kristalle firmieren als Roman, der aber auch, wenn man es denn unbedingt wollte, als ein Roman in Erzählungen lesen konnte, weil das die Schilderung einer Protagonistin ist, die etwa in dem Alter der Autorin war und die aus vielerlei Sichtwinkeln geschildert wurde von ihren Bekannten und Freunden. Was reizt dich so an dieser kurzen Form beim Erzählen, wenn wir jetzt das mal bei den Quasi-Kristallen so mit einbeziehen? Ingo Schulze macht das zum Beispiel auch ganz gerne.
Die kurze Form zwingt zur zur Intensivierung, kommt mir vor. Und letztlich bestehen ja auch aus Romane. Wenn man einen Roman schreibt, dann sieht man ja auch nicht, wie der ganz im Gegensatz zum Marathonläufer, hat man nicht das ganze Ding schon in sich drin im Körper und weiß, dass der Atem reicht, sondern man muss sich den ja auch einteilen in viele kleine Häppchen. Und ich habe als Leserin das Gefühl, dass die großen Romane früher sehr eben große Romane waren, weil sie auch sehr intensiv waren und dass heutzutage oft Dinge so durchhängen in der Mitte und dass sie, dass etwas Roman genannt wird, was gar keiner ist. Und im Gegenteil, im Gegensatz dazu fasziniert mich die Erzählung wahnsinnig als Kunstform, weil sie wirklich zwingt, man muss in den ersten drei Sätzen drin sein, man muss wissen, welches, in welchem Setting, in welchem Protagonisten man es zu tun hat. Und man hat keine Zeit zum Durchhängen und zum Verschnaufen beim Schreiben. Also man muss es wirklich so verdichten, dass man auf den 30 Seiten, das sind ja keine Short Stories, was ich schreibe, sondern das ist eher so 30, 40 Seiten, muss man trotzdem das ganze Leben dieser Figur, auch wenn es nur einen Tag behandelt, das muss da irgendwie mit drinstecken. Ich weiß nicht, ich kann es vielleicht nur so. Ich denke, auch Schriftsteller sind verschiedene Typen, so Langstreckenläufer und Sprinter. Und ich glaube, ich kann diese kurze Form besonders gut. Aber für Quasikristalle war ja nun definitiv ein Roman. Da kann man gar nicht, das kann man nicht leugnen. Habe ich dann versucht, eben diesen Roman aus Erzählungen zu schreiben. Es ist immer dieselbe Figur und es stimmt eben nicht, was du gerade gesagt hast, im selben Alter wie ich, sondern die Figur wird ja von bis über 70 begleitet, in jedem Lebensabschnitt von jemandem anderen angeguckt und so, wie wir alle eben diese verschiedenen Rollen jeden Tag spielen.
Vielleicht kommen wir jetzt gleich zu den Tieren für Fortgeschrittene und auch schnell zu einer Lesung, zur ersten Lesung. Wir wissen es noch nicht genau, ob wir zwei oder drei Lesepassagen zu hören bekommen. Tiere für Fortgeschrittene, den Titel muss man ein wenig erklären, weil jeder dieser Kurzgeschichten ist eine Fundstelle vorangestellt. Und zwar eine Fundstelle mit Tieren aus Meldungen, aus Wissenschaftszeitungen, aber auch aus DPA oder von der Panoramaseite einer Zeitung. Wie verhielt sich das? Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich fasziniert an diesen zum Teil sehr sehr obskuren Meldungen?
Ich glaube, als Künstler tut man oft Dinge, wo man nicht genau weiß, wo sie hinführen. Ich habe einfach mich dabei ertappt, wie ich plötzlich so Tiergeschichten ausgeschnitten habe und immer ein Mäppchen gelegt. Und irgendwann wurde mir klar, das Mäppchen wurde dicker, dass ich in diesen Geschichten, in diesen Meldungen über Tiere immer eine Menschengeschichte sehe. Die waren wie Parabeln für mich. Ja? Also zum Beispiel, dass Enten in einer Reihe sitzen und dass die außen sitzenden Enten einäugig schlafen. Die haben immer das eine Auge offen, das nach außen guckt, weil sie ja in der Reihe sitzend, die am Rand sitzenden Individuen sind die am meisten Gefährdeten. Ne? Und in der Nacht wechseln die dann auch. Und die außen sitzen, schlafen immer nur mit der einen Gehirnhälfte. Und das andere Auge ist offen. Es gibt diese Randenten in unserer Gesellschaft, die vorsichtiger sind als die anderen. Okay. Und sowas sehe ich dann in so einer Meldung drin. Ja, und dann möchte ich das beschreiben. Oder eben die andere Geschichte, die immer sehr amüsiert zur Kenntnis genommen wird, die stand damals auch in ganz vielen Zeitungen. Die wurde so wirklich von einer Agentur und da hat jeder zugegriffen, dass ein betrunkener Autofahrer in den Vereinigten Staaten verhaftet worden ist wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Man hat ihn dabei ertappt, wie auf dem Seitenstreifen eines Highways kniete und versuchte, ein totgefahrenes Opossum per Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben. Ich glaube das mit der Mund-zu-Mund-Beatmung nicht. Das ist wahrscheinlich dazu erfunden worden. Aber ich habe damals gedacht, wie schreibt man eine Geschichte, die auf dieser Note sozusagen endet? Was ist in dem Tag dieses Mannes alles schiefgelaufen, dass er am Ende, sagen wir mal, weinend neben dem toten Opossum kniet? Und das sind eben so Handlungsanweisungen, die ich mir gebe. Und nach diesen Kriterien letztlich habe ich die Geschichten ausgewählt.
Aber ein barmherziger Opossum-rettender Amerikaner in der
in diesen Tagen ist doch einfach was Herzerwärmendes eigentlich.
Ja, genau, ja, aber heutzutage kann man auch noch besser verstehen, warum der so betrunken neben dem toten Opossum weint.
Man weiß zumindest, warum er betrunken war oder hat eine Ahnung. Katja Lange-Müller hat mal gesagt, seit ich die Tiere kenne, liebe ich die Pflanzen. Wie ist dein Verhältnis zum Tier an sich jenseits der Meldung oder der Panoramameldung?
Ich hab kein großes Verhältnis zu Tieren, sondern ich habe diesen anthroposophischen Blick auf Tiere. Ich interessieren Tiere, weil wir sie uns anschauen als Menschen und weil wir das ja tun, weil wir uns dann auch toller fühlen oder so. Ja, der Pinguin watschelt so lustig oder der Elefant spritzt sich den Rücken voll im Zoo. Das gucken wir uns an wie so eine Unterhaltungssendung. Es kursieren ja auch, ich bin nicht auf Facebook oder so, aber man schickt sich ja heutzutage auch so lustige Filmchen mit Tieren zu. Das heißt, der Mensch schaut sie, weil er da irgendwas spiegelt oder irgendwas wiedererkennt oder weil er nicht so watscheln will wie der Pinguin. Ich weiß es nicht, aber mich interessiert der menschliche Blick und das, was er reinlegt in das Tier. Selbst hatte ich keine Hunde oder Katzen, ich hatte nur ziemlich langweilige Wellensittiche.
Okay. Ich hatte nie ein Tier. Aber vielleicht lesen wir jetzt mal rein, dass wir den Eva Menasse-Ton auch mal zu hören kriegen. Und ich bin sicher, dass du die dazugehörende Tiermeldung vorweg nimmst, weil das in dem Buch dann tatsächlich auch nochmal so eine eigene Gattung und so einen eigenen Glanz entwickelt.
Ja, ich würde gern ein Stück aus der Erzählung Raupen vorlesen. Da ist die Tiermeldung folgendermaßen. Die ist sehr schlecht geschrieben. Ich übersetze sie Ihnen dann auch gleich. Also sie ist sehr kompliziert geschrieben, aber ich habe die Meldungen tatsächlich so genommen, wie ich sie gefunden habe. Tabakschwärmerraupen schaufeln sich ungewollt selbst ihr Grab, wenn sie fressen. Stimuliert von den oralen Verdauungssekreten der Raupe, also von der Raupenspucke, setzt die Tabakpflanze Duftstoffe frei, die wiederum insektenfressende Räuber anlocken. Pech für die Raupen, denn eigentlich sollten ihre Mundsekrete nur antibiotische Wirkung haben. Also diese Meldung hat mir sofort gefallen, weil da frisst jemand und lockt dadurch an, was ihn vernichtet. Ja, das ist so eine, irgendwie, da ist der Kreislauf von Leben, Tod und Nahrung irgendwie auf die Spitze getrieben. Aber so genau hängen die Geschichten nicht damit zusammen. Die sind wirklich nur so Anreger, so Trigger, würde man sagen, für mich dann eine Geschichte zu schreiben. Diese Geschichte, ich warne sie vor, wird manchmal als sehr traurig empfunden, aber ich finde sie nicht so traurig, ich finde sie auch schön. Es ist eine Geschichte über einen alten Mann, der seine demente Frau pflegt und dauernd sagen ihm seine Töchter, was er besser machen soll. Er holte aus der Speisekammer die Putzutensilien, die er am Vorabend hergerichtet hatte. Wie eine furchterregende Blumenneuzüchtung steckte ein Strauß nützlicher Dinge in einem roten Plastikkübel, Gummihandschuhe, der Staubwedel, ein Fensterputzer am Stiel mit Gummilippen und Schwammseite, eine schmale Sprühflasche Glasreiniger vom hygienischsten Aquamarinblau. Dazu dieses Ding, das er erst mit Hilfe einer verständnisvollen Nachbarin als Zwischenraumputzer für Heizkörper hatte identifizieren können. Er trug alles in den ersten Stock, dann machte er sich daran, Grete aus dem Mittagsschlaf zu wecken. Wenn man sie gelassen hätte, wie sie wollte, wäre sie überhaupt nicht mehr aufgestanden. Sie lag im Bett und schlief oder sie regelte sich mit geschlossenen Augen, um auf diese Weise klarzumachen, dass sie sich nirgendwo so aufgehoben fühlte wie in ihrem Bett. Früher war es umgekehrt gewesen. Da schlichen sich an den Wochenenden Gretes Ermahnungszischlaute nur unterschwellig in sein Vormittagsdösen und wenn er endlich aufstand, trug sie eine frisch gebügelte Bluse, hatte das Mittagessen im Ofen und lief aus dem Haus, um die Mädchen von allzeit hilfsbereiten Nachbarn abzuholen, denen Konrad unterstellte, dass sie erste Reihe fußfrei darauf lauerten, wie anderswo das bürgerliche Glück zuschanden ging. Nach einer Weile konnte er Grete zum Aufstehen bewegen. Er brachte sie ins Bad und erinnerte sie daran, gleich auf die Toilette zu gehen. Er horchte vor der angelehnten Tür. Als er die Spülung zog, ging er wieder hinein und machte ihr die Zahnbürste bereit. Als er mit den Kleidern, die sie zum Putzen anziehen sollte, zurückkam, betrachtete sie sie immer noch und tippte mit dem rechten Zeigefinger auf die Zahnpastaschlange. »Weiße Raupe«, sagte sie und lächelte. Ohne Haare, aber viele Beine. Konrad führte ihr die Hand zum Mund, dann setzte er sich auf den Rand der Badewanne und erzählte ihr, während sie widerwillig mit dem Zähneputzen begann, die alte, hundertfach wiedergekäute Geschichte von Helena, die sich zum Kindergarteneintritt ein Kamel zum Kuscheln gewünscht hatte. Wie schwierig das gewesen war. Elefanten, Schildkröten und Affen, sogar Schweinchen und natürlich Bären in jeder Fasson, alles gab es, nur keine Kamele. Schließlich hatten sie doch eins gefunden, klein und wenig attraktiv, mit einem bestickten Teppich auf dem Rücken, von dem die kleine Helena, Ilka, sofort verlangt hatte, dass er abgeschnitten werde. Ich will das Kamel nackt. Dieser Satz gehörte seit damals zu ihr. Stur waren sie alle drei, seine Töchter, wie die Esel. Aber nur bei Ilka hatten früher alle, wenn sie wieder jede Vernunft auf etwas beharrte, gerufen, ich will das Kamel nackt. Grete lächelte ihn verschwommen an. Wahrscheinlich hatte sie nicht zugehört. Sie schien seine Geschichten, die Erinnerungsversuche und Gesprächsangebote als freundliche Musikbegleitung zu nehmen. Denn dass nicht einmal dieser Satz mehr Resonanz bei ihr fand, das konnte er sich nicht vorstellen. Das war nicht möglich. Das hätte ihn, wenn er es für möglich gehalten hätte, zum Weinen gebracht. Nein, zum Schreien, zum Selbstmord. Deshalb konnte es nicht sein. Sie hatte einfach nicht zugehört. Sie hatte mit ihrer Zahnbürste zu tun. Er hegte den Verdacht, dass sie in letzter Zeit nur auf einer einzigen Stelle herumputzte, aber er verschob die Überprüfung auf später. Es zu überprüfen hieße, bald würde er ihr auch die Zähne putzen müssen, so wie er ihr jetzt schon das Klopapier in die Hand gab. Was als nächstes kam, war klar. Wie beim letzten Mal wollte sie anfangs nicht auf die Leiter. Erst war sie freundlich. Das kann ich, glaube ich, nicht mehr. Das habe ich schon so lang nicht mehr gemacht. Als das nichts nützte, gab sie sich ängstlich. Dabei war doch bekanntlich er der mit der Höhenangst. Sie wimmerte und jammerte, sie sei zu müde und zu schwach. Er herrschte sie an, du bist gerade aufgestanden. Und als das alles nichts half, packte er sie am Ellbogen und drehte ein bisschen in die falsche Richtung. So hatte er sie beim letzten Mal auch hinaufgebracht. Als sie oben war und sich festklammerte, reichte er ihr den Fensterputzer und den Glasreiniger. Und dann, mit einem geradezu sichtbaren Ruck, war ihre innere Tafel wieder leer. Sie vergaß die Angst und das Widerstreben, alles, was gerade gewesen war. Wahrscheinlich war sie in solchen Momenten wieder jung, in einem viel wahrhaftigeren Sinn, als er es je könnte. Selbst wenn er in die unwahrscheinliche Lage käme, sich vorübergehend wie 30 oder 40 oder 50 zu fühlen oder wann immer das gewesen sein sollte, als das Leben noch etwas anderes zu sein schien als eine schiefe Ebene in einen schwarzen Tümpel hinein. Aber Grete auf der Leiter putzte los, als gäbe es wie früher bei den Gartenschmuckwettbewerben etwas Entzückendes zu gewinnen. Sie freute sich und amüsierte sich darüber, dass die meisten Menschen das Fensterputzen hassten, nur sie habe es immer von Herzen gemocht. Weil man das Ergebnis sofort sieht, rief Konrad ihr von unten zu und sie lachte und sagte, »Das wollte ich gerade sagen, woher weißt du das?« »Du hast es schon tausendmal gesagt«, murmelte er und hielt die Leiter fest, die von Gretes Putzvergnügen vibrierte. Er hielt sich an dem eckigen Aluminium fest und spürte die Vibrationen. Sie erinnerten ihn an die elektrische Zahnbürste, die Grete lange für das Nonplusultra der Zahnpflege gehalten hatte. Er hatte sie vor einer Weile abgeschafft, es war bei ihrem Zustand überflüssig. Mit einem Mal schien ihm, die Leiter begänne stärker zu vibrieren, immer stärker, als ob sie auf geheimnisvolle Weise mit einem anspringenden großen Motor verbunden wäre, einem startenden Flugzeug, als ob sie gleich abheben würde. Er wollte nach oben schauen, was Grete machte, ob sie mit einem sachfremden Unsinn begonnen hatte, aber sein Kopf sank schwer nach unten, unerwünscht. Überscharf in den Blick bekam er seine Hände direkt vor ihm. Der mittlere Knöchel trat weiß heraus. Er klammerte sich offenbar mit aller Kraft an die Leiter, obwohl er das nicht vorgehabt hatte und auch gar keinen Grund dafür sah. »Alt hast das Fensterputzen«, hörte er Grete über sich trällern. »Hast du das schon gewusst? Aber ich, anders als die meisten Menschen, habe es immer gern gemacht. Und weißt du warum? Weißt du warum? Jetzt rate mal.« Früher hatte er vor Dienstreisen sein Duschgel geduldig in kleinere Plastikfläschchen umgefüllt. Wie langsam das ging, wie zäh es durch die Öffnung floss, sich erst in Achten und Kringeln auf den Flaschengrund legte, bis diese Formen sich doch auflösten, unwillig, mit geradezu südländischer Trägheit. Mit der gleichen geleeartigen Verzögerung lief die Erkenntnis in ihn hinein, dass hier etwas nicht stimmte. Dass einiges nicht stimmte. Entweder gab es ein Erdbeben oder er hatte einen Schlaganfall oder beides. Dazu in Wellen ein sehr, sehr hässlicher Geruch, der von oben aus Gretes Richtung kam. Da sie weiter putzte und plauderte, wie es trotz des Nebels in seinem Kopf zu ihm durchdrang, konnte es keins der üblichen Missgeschicke sein. Es roch eher süßlich, wie tote, vergorene Maus. Man musste dem auf den Grund gehen, bald, zwischen all dem mürben Fleisch danach suchen, womöglich Puder benutzen für Stellen, an die Luft und Wasser nicht mehr so recht hinkamen. Und dann war da noch ein Geräusch, ein bekannter Ton, der dennoch falsch war, weil er nicht zur Situation passte. Er begann und hörte wieder auf, schrill und unregelmäßig. Dazu vibrierte, wie als Begleitung, die Leiter. Er klammerte sich daran. Da setzte die Panik als Orchester ein, fortissimo. Das andere Geräusch schnitt wie ein Obstmesserchen dazwischen, aber nun war es erkennbar nicht in seinem Kopf. Es kam von außerhalb, ein Geräusch von draußen, eine gute Nachricht aus der Welt. Ruhig atmen, sagte er sich, nicht aus Angst die Luft anhalten. Es geht vorbei, es muss. Grete, bat er, aber es kam ihm kratzig und zu leise heraus. Weil man es gleich sieht, rief sie von oben. Das Ende, na, du weißt schon, das, was unten rauskommt, wie sagt man, dass die Fenster halt wieder sauber sind, weißt du, Konrad, deshalb, weil man es gleich sieht, deshalb gefällt es mir so. Verstehst du das, Konrad? Ich glaube, es läutet. Konrad, kommt heute Besuch? Noch bevor er wieder die Augen aufschlug, wusste er, dass es gut ausgegangen war. Er musste nicht sofort loskämpfen, sich seinen letzten räudigen Fellen hinterherwerfen. Keine der Töchter war zurückgekommen und hatte durch puren Zufall immerwährende moralische Übermacht errungen. Und das war das Wichtigste. Wer immer es war die gnädigere Lösung. Nun roch es allerdings in seiner Nähe leicht nach Alkohol und eine Männerstimme sang ein Kinderlied. »Nicht klatschen, Oma, das mach ich für dich«, vernahm Konrad, und die Kombination erfüllte ihn mit grenzenlosem Staunen. Mit den Händchen klapp, 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 mit den Füßchen tapp, tapp, tapp. Konrad fand sich, den Rücken an die Wand gelehnt, auf dem Teppichboden sitzen. Und sein Enkel Josche lotste mit seinem Gesang Grete gerade von der Leiter herunter, einmal hin, einmal her, runtersteigen ist nicht schwer. Als sie den letzten Schritt hinunter auf festen Boden machte, begann Josche zu klatschen und Grete klatschte begeistert zurück. Wie übergeschnappte Kinder, wie japanische Politiker nach einer Entscheidung von nationaler Bedeutung, standen sie einander gegenüber und applaudierten. Sie umarmten sich nicht, sie begrüßten sich nicht, sie wunderten sich über nichts, sie waren in ihrer eigenen Welt. Konrad versuchte, den Überblick zurückzugewinnen. Der Fensterwischer steckte in der Abtropfhalterung, die am inneren Kübelrand befestigt war. Die aquamarinblaue Flasche stand zu Füßen der Leiter. Grete war trocken, oben und unten, und so heil, wie sie eben noch war. Nichts war umgekippt, verschüttet, in die Hose gegangen oder kaputt. Kein Erdbeben, kein Schlaganfall. Das Leben ging einfach weiter.
Vielen Dank für die erste Leseprobe. Hört man mich? Vielen Dank für die erste Leseprobe, was auffällig ist, beziehungsweise was in diesen Erzählungen, was die Erzählungen gemeinsam haben, ist, dass sehr viel Familien- und Paarkonstellationen erzählt werden und Und die auch wieder in verschiedensten Situationen. Hier geht es jetzt also um Alter und Demenz. Und es gibt aber auch Geschichten, die in Berlin spielen. Da komme ich später nochmal drauf, wo so die kleinen Lügen oder die kleinen Verstörtheiten der jetzigen, sagen wir mal, akademischen Mittelklasse im Zentrum steht. Was muss eine Geschichte haben oder was ist ein Punkt, der Eva Menasse sozusagen anklickt, dass sie sagt, ja, das ist eine, manchmal ja eine Kleinigkeit, eine Beobachtung, die auslöst, dass du sagst, da will ich jetzt drüber schreiben.
Das ist gar nicht leicht zu beantworten, denn ich schreibe tatsächlich nicht so, dass ich mir ein Thema setze, sondern die Geschichten entstehen beim Schreiben. Das führt dazu, dass ich mich selbst oft überrasche und dass Geschichten, die an einer Stelle anfangen, in eine Richtung gehen, die ich vorher nicht gewusst habe. Deswegen auch habe ich immer diese Aufgaben, die ich mir selber setze. Bei den Todsünden damals war es eben zu jeder dieser Todsünden eine moderne, im Heute, im Jetzt spielende Geschichte zu finden. Jetzt habe ich diese Tiermeldungen, die mir irgendeine Art von Struktur geben, aber eben auch Atmosphäre. Diese Raupen, die da am Tabakblatt fressen und dabei gefressen werden, das ist so eine wirklich traurige Geschichte, finde ich. Und bei mir beginnt das Schreiben wirklich mit dem ersten Satz und diese Geschichte beginnt ja damit, so ungefähr nach dem Streit mit Katharina, seiner Tochter, ging Konrad wieder in den Keller, um an seiner Todesanzeige zu arbeiten. Diesen Satz hatte ich plötzlich da und dann ist es wie Schachspielen oder wie Puzzeln. Ja? Ich habe diesen Satz und ich kann dann plötzlich beschreiben, wie es dem gerade geht und dann mache ich so weiter. Also ich habe nie das Gefühl, ich weiß einen Plot oder ich weiß eine Wendung am Ende, sondern ich taste mich daran. Das macht das Schreiben für mich so mühsam oft als Vorgang, aber dann eben auch so, wie soll ich sagen, für mich auch selbst immer wieder überraschend und kreativ. Also ich schreibe, glaube ich, so wie andere Leute malen oder komponieren. Ich probiere mal was aus und dann schaue ich, was passt da jetzt dazu.
Ich habe den Eindruck gehabt, oder mich hat das daran erinnert, wenn man mit Dichtern spricht, ist es häufig auch so, dass die sagen, sie haben einen Vers oder einen Rhythmus oder
oder ein einzelnes Wort.
Oder ein einzelnes Wort, wo sie sagen, da kaue ich jetzt dran rum und da wächst was draus. Also und so kommen mir deine Geschichten auch vor, die so wunderbar aus dem Leben gegriffen scheinen. Das heißt, es wäre das sozusagen das Erzählen dessen, was wir erleben. Das ist es natürlich weit mehr, aber das ist das Tolle. Und was ist das, was dich an diesen Familienkonstellationen so reizt? Weil das ist schon auffällig, dass wir eigentlich immer oder mit einer, vielleicht wenn man von der Künstlerkolonie-Geschichte mal absehen, die Villa Massimo sein könnte, dass eigentlich immer Familienkonstellationen sehr im Zentrum sind.
Ich sage ja immer, Literatur handelt von nichts anderem. Literatur handelt von den Beziehungen zwischen Menschen und von den Konflikten zwischen Menschen. Homer, entweder Krieg oder Familie, ja? Also Odyssee oder Ilias. Das ist der Konflikt, der Krieg oder die Familie, aber da ist auch Konflikt und Krieg. Das ist das, womit sich die Literatur seit jeher beschäftigt. Ich versuche trotzdem in meinen Geschichten immer die intensiven Momente herauszuarbeiten. Ob die jetzt schön oder schrecklich sind, ist mir dann fast egal. Hauptsache, sie sind intensiv. Und die finde ich halt dann manchmal oder oft in diesen Familiengeschichten. Mich hat letztens bei einem Interview oder Podium jemand gefragt, was ist eigentlich das Beste und das Schlechteste an Familie? Und das ist ja immer dasselbe. Ne? Also jeder, der das Beste und das Schlechteste auch an uns selbst, wenn man bestimmte sehr hervortretende Charaktereigenschaften hat, dann ist das oft gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil. Und bei Familie ist das Wort, ist es bestimmt Nähe. Ja? Die Nähe ist das Beste daran und das Bedrückendste auch manchmal und das, was einen da nicht rauskommen lässt. Und es gibt eben kein Leben ohne Familie. Man kann sich dazu entscheiden, keinen Partner zu haben und keine Kinder zu kriegen und trotzdem hat man eine Familie und man kann vor dieser Familie ans andere Ende des Globus flüchten und man trägt sie im Kopf mit sich herum. Jeder von uns hat eine Kindheit gehabt. Also da kommen wir irgendwie nicht raus und deswegen liegt da so viel so viel Intensität drin und die finde ich aber eben auch schön. Ich finde in dieser Raupengeschichte, das ist immer für mich so ein Wagnis, die vorzulesen, weil sie kriegen da jetzt nur ein paar Seiten. Die Geschichte ist aber 30 Seiten lang und da passiert sehr viel. Das klingt erstmal sehr deprimierend, aber ich finde auch gerade in der Geschichte ist viel Schönes drin. Da ist die alte Liebe zwischen diesem Paar auch noch drin und auch dieser Versuch, dieser verzweifelte Versuch dieses alten Mannes, noch irgendein paar Sachen aufrechtzuerhalten, obwohl ihm schon alles unter der Hand zerbröselt. Ja. Also es ist ein Hort der Intensität und deswegen für mich einfach immer ein Thema. Aber auch da gilt, jeder Schriftsteller hat halt was, woran ihm liegt. Und man muss immer da schreiben, wo man selbst die größte Energie verspürt.
Ja, Familie hat halt auch was Auswegloses, gewissermaßen was Tragisches, weil man sich eben nicht man kann sich's nicht aussuchen, sondern man ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Ähnlich mit der Gesellschaft, in der man ist. Da kommt man ja auch nicht raus. Die Geschichte habe ich übrigens auch nicht als traurig gelesen, sondern eher als wahr und eigentlich auch als eine tröstende, nämlich dass man gemeinsam alt werden kann und dass das natürlich Schwierigkeiten mitbringt. Jetzt möchte ich noch eine kleine Biegung machen zu den, ich sage jetzt mal, Neuberliner Paar- und Freundesverhältnissen, die auch so durch das Buch durchwabern. Das sind ja auch so Geschichten, die häufig mit den Lebenslügen oder mit den kleinen Lebenslügen agieren. Also wo bringe ich meine Kinder in die Schule? Gehe ich da gegen meine eigentlich hehren politischen Absicht, bringe ich sie in eine öffentliche Schule? Hast du den Eindruck, dass sich in den letzten 10, 15 Jahren die Gesellschaft diesbezüglich verändert hat? Ist mehr Verlogenheit im Spiel?
Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind ängstlicher. Ich glaube, wir sind ängstlicher geworden. Ich glaube, gerade auch in Bezug auf unsere Kinder. Wir haben immer weniger Kinder, wie in unseren Gesellschaften hier. Und diese Kinder müssen sozusagen alles umsetzen, was wir uns erhoffen und wünschen. Gleichzeitig müssen sie vor allem geschützt werden, was ihnen vielleicht schaden könnte. Und da kommt nichts Gutes raus. Also ich habe vor kurzem wieder die wunderbare CD gehört, auf der Dieter Wellershoff über seine Kindheit spricht, wo er erzählt, wie sie da im zerbombten Köln in den Kratern gespielt haben und die Granaten, die sie gefunden haben, rum. Und man musste nie nach Hause kommen, weil da war ja auch keiner. Die Mütter waren unterwegs, irgendwas zu essen. Also so Nachkriegskindern. Oder auch, wir springen in die 70er Jahre. Ich bin noch unangeschnallt hinten im Fond getobt mit meiner Schwester und vorn haben die Eltern geraucht. Also meine Eltern nicht, aber die Leute saßen im Auto und haben Kette geraucht und hinten sind die Kinder unangeschnallt. Also heute kriegt man Schreikrämpfe, wenn ein Kind ohne Helm seinen Tretroller besteigt. Und ich glaube, daher kommt das auch, dass wir sind schon sehr, sehr gut gepolstert in unserem Leben und es ist uns immer noch nicht warm genug.
Vielleicht die zweite Passage,
weil ich den Zug zu meinem Kind erreichen muss.
Genau, es gibt den Zug zum Kind.
Genau, den Zug zum Kind. Ich lese jetzt aus dieser schon angesprochenen Erzählung Enten, also mit der, wo ich daran dachte, dass es in der Gesellschaft die Enten gibt, die immer am Rand sitzen und besonders vorsichtig sind. Sie können jetzt aus diesen kurzen Ausschnitten, die ich lese, nicht den Zusammenhang zu der Tiermeldung erkennen, aber wenn Sie das Buch lesen oder wenn Sie eine der Erzählungen lesen, werden Sie, glaube ich, sehr genau verstehen, wie das zusammenhängt. Das ist auch nicht wie bei einem Rätsel, das alles aufgehen muss, sondern es ist eine Inspiration. Es handelt sich hier um ein Paar, das mit seinem Kind aus Deutschland im Auto nach Italien fährt. Im Februar waren die Berge zwischen Österreich und Italien eine Mondlandschaft, schlammbraun, felsgrau und schmutzig schneeweiß gefleckt wie ein unwirtliches Kuhfell. Darüber starksten kreuz und quer die Autobahnen. Doch für Ben und Jenna waren Grenzen noch etwas Besonderes. In ihrer Kindheit waren Grenzübertritte mühsame, ehrwürdige Vorgänge gewesen, die Zeit und Nerven kosteten. Autoschlangen, Zöllner mit Spiegeln an Stangen, Hundegebell, demonstrative Staatsgewalt und, zumindest bei Jenna, unappetitliche kleine Angstreste, eines Tages doch enttarnt und verhaftet zu werden. Inzwischen kündigte sich der besondere Moment nur durch Geschwindigkeitsbeschränkungen an, aber auch mit 60 Stundenkilometern rauschte man komfortabel über die neuen Grenzen, die so taten, als wären sie gar nicht mehr da. Und wenn die Kinder überhaupt den Blick von ihren elektronischen Spielzeugen hoben, hielten sie den Satz »Jetzt sind wir in Italien« wahrscheinlich für genauso bedeutsam wie einen über das Wetter. Als ich ein Kind war, gab es diese Autobahnen noch nicht. Da musste man sich dort unten stundenlang auf kleinen Straßen durchquälen, sagte Ben in aufgeplustertem Ton. Sammy, hörst du mir überhaupt zu? Als Jenna ein Kind war, hatte es im Prater das Lachkabinett mit all seinen Konkav- und Konvexspiegeln, dem gläsernen Labyrinth und dem rollenden Boden gegeben. Am Ende fuhren den Leuten heiße Luftstöße von unten in die Kleider. Die Erwachsenen, die davor standen wie vor einer Auslage, hofften auf Frauen, denen es die Röcke über die Hüften hob. Aber Jenna, die damals einen Mann im schwarzen Anzug gesehen hatte, der plötzlich doppelt so dick schien, auf Säulenbeinen, kurz vor dem Wegfliegen, vergaß gerade dieses Bild nie. Heute trug außerhalb von Friedhöfen niemand mehr schwarze Anzüge, alle hatten enge Hosen, Männer wie Frauen, und wahrscheinlich gab es auch das Lachkabinett nicht mehr. Aber an diesen tonnenbeinigen Mann dachte sie immer, wenn Ben zu historisch-politischen Belehrungen der Kinder ansetzte, die normalerweise mit dem Satz »Früher gab es, wie ihr wisst, zwei Deutschlands« anfingen. Damals im Wiener Lachkabinett wusste sie wenig von Deutschland und dass es in zwei Teile gehackt worden war, hätte sie vermutlich gerecht gefunden. Ja, sagte Sami von hinten, ich weiß, früher gab es auch keine Autos und keine Computer und keinen Strom. Ben drehte sich zu ihm, um den Grad der Frechheit zu ermessen. Sami schaute unschuldig nach vorne. Oder meintest du die Nazis? Fragte er. Die Nazis? Fragte Ben zurück. Wie kommst du jetzt auf die Nazis? Er ist ein Kind, sagte Jenna. Er merkt sich doch noch nicht, wann die Nazis waren. Ach so, sagte Sami, die Nazis waren, als Opa ein Kind war. Sehr gut, sagte Jenna. Und als Papa ein Kind war, waren sie schon wieder weg? Fragte Sami. Zum Glück, mein Schatz, sagte Jenna, und sie kommen auch nicht wieder. Ben lehnte sich in seinem Sitz zurück und schüttelte den Kopf. Als sie in die Innenstadt von Florenz einfuhren, erlitt Jenna nach langer Zeit wieder eine Panikattacke. Außer im Flugzeug erkannte sie diese Anfälle erst, wenn sie vorbei waren, und dann schämte sie sich dafür. Aber während sie abliefen, hielt sie sich für die einzig vernünftige Person, die mit ihrer ganzen Kraft andere von Katastrophen abhielt, die ansonsten von deren Unachtsamkeit und Ignoranz ausgelöst worden wären. Die Straßen wurden labyrinthischer und enger. Ben fuhr und folgte unbeirrt dem dicken grünen Pfeil des Navigationsgeräts, selbst wenn es sie gegen die Einbahnstraße oder in eine Fußgängerzone führen wollte. »Stopp«, rief Jenna und fuchtelte. »Nein, hier darfst du nicht.« »Schrei nicht so«, sagte Ben. »Es ist doch komisch. Er sagt...« »Er ist eine Maschine und du musst trotzdem normal auf die Straße schauen«, rief Jenna, die Bens Ergebenheit dem Navi gegenüber mit einer Inbrunst ablehnte, als handelte es sich dabei um eine Nebenbuhlerin. Sie trauerte den Zeiten nach, wo er gefahren war, während sie mit gerunzelter Stirn und Karte auf dem Schoß Anweisungen gab. Da er nie wusste, wo er war, folgte er widerspruchslos, so wie er auch dem Navi folgte. Aber seit das Navi mit an Bord war, gab es andauernd zwei Meinungen. In dem Florentiner Labyrinth musste sich auch Jenna der Maschine ausliefern und wie früher, als sie noch Flugangst hatte, stellte sich eine Weiche in ihrem Kopf um. Das Navi wurde zu etwas halblebendigem, bösem, das sie ins Unglück zog, in immer engere Winkel führte, bis in eine Sackgasse, in der man nicht mehr wenden konnte, und dort würde etwas Grauenvolles passieren. Außer Jenna ahnte das niemand. Ihre Vorahnungen waren das Einzige, was sie am Ende retten würde. Die rostrot gekalkten Wände schoben sich links und rechts näher, als hätten die Häuser verborgene Füßchen. Bald würde der erste Seitenspiegel abrasiert. Jenna kauerte sich nach links auf Ben und den Schalthebel zu. Überall tappten bräsige Touristen umher, perfekt identifizierbar anhand ihrer grellen Funktionskleidung, zu der sich ein Italiener niemals herablassen würde. Jeden zweiten davon sah sie schon halb unter ihrem Auto liegen, die Reifenspuren auf froschgrünem Sympatex wie ein Sonderdruck. Die winzige Gasse knickte vorn in zwei abrupten Winkeln weg. Rechts eine verkehrte Einbahnstraße, links ein Gemüsegeschäft, das mit seinen Waren rücksichtslos in den öffentlichen Raum wucherte. Sie würden dort nicht um die Ecke kommen, es war vollkommen unmöglich. Und hinter ihnen zwei knatternde Motorinos. »Ganz schön eng hier«, sagte Ben. Hinten begann Sammy zu singen »We all live in a yellow submarine«. Der grüne Navi-Pfeil zeigte nach rechts. »Verstehst du das?«, fragte Ben. Jenna schlug Hände vors Gesicht und biss sich so fest sie konnte in den Handballen. Es hupte mehrmals, von draußen drang Stimmengewirr. Das Auto blieb stehen. »Was soll ich jetzt machen?«, fragte Ben. Jenna hörte Sammy singen, hörte das Hupen, das bestimmt ihnen galt. Alles vermischte sich in ihrem Kopf zu einem Chor der Bedrohung. Sie hätte selbst dagegen anbrüllen wollen. Sobald es ihr gelänge, die Hände vom Gesicht zu nehmen, würde der Chor zumindest aufhören, anzuschwellen. Sie riss die Hände weg. Sie starrte ein paar Sekunden benommen geradeaus. Er stickte fast an Bens profunder Ratlosigkeit, die er ohne jeden Zeitdruck verströmte. Schließlich öffnete sie die Tür und stieg aus. Draußen straffte sie die Schultern und versuchte ein Lächeln, für niemanden bestimmten, jedenfalls nicht für Ben. Die Autotür schlug sie fester zu als nötig, mit einem Lächeln in den Kampf. Die beiden motorierten sich bereits an ihr vorbei, sie hob entschuldigend die Hände. Der Gemüsehändler strahlte ihr entgegen. »Entschuldigung«, sagte Jenna, »wir wissen nicht, wo, wie.« Das Wort »verirrt« hatte sie noch nicht gelernt oder vergessen. Sie erntete einen sehr freundlichen Redeschwall, aus dem sie einzelne Worte herauspickte, die jedoch keinen Sinn ergaben. »Ja«, sagte Jenna, »ja, ja, aber sehen Sie, wir können nicht...« Und dann zeigte sie auf seine Tische voller Tomaten und Auberginen, tat, als wäre sie ein dickes Auto, das nicht um die Kurve kam. Der Gemüsehändler war entzückt. Er begann von Neuem, deutete und zeigte, nickte und sagte etwas. Jenna schloss die Augen. Dann sah sie ihn fest an und sagte, fließend, wie ihr schien, »Können Sie bitte etwas langsamer sprechen? Mein Italienisch ist nicht so gut.« Und plötzlich verstand sie ihn. Ihr Italienisch ist sehr gut, versicherte der Mann nur auf Basis dieser zwei lächerlichen Sätze. Und wie ich gerade sagte, Sie können rechts fahren, das machen alle. Es ist nur ein kurzes Stück, dann kommen Sie wieder auf die Hauptstraße. Die, die hier die Schilder montiert haben, müssen verrückt sein wie ein Pferd. Vielen, vielen Dank, sagte Jenna, sehr, sehr nett. Und der Gemüsehändler lachte und wünschte einen schönen Tag und eine gute Reise. Zurück im Auto sagte sie, nach rechts. Rechts ist nicht erlaubt, sagte Ben. Der Mann hat gesagt, wir sollen ruhig rechts fahren, das machen alle, es ist ein kurzes Stück. Ich habe dabei kein gutes Gefühl, sagte Ben. Soll ich fahren? Dann steig aus, sagte Jenna. Warum schreist du mich an? Fragte Ben. »Bitte fahr rechts jetzt, bitte«, sagte Jenna, »mach's einfach oder lass mich, aber ich muss hier raus, sofort.« »Ich weiß wirklich nicht, was du schon wieder hast«, sagte Ben. »Mami hat Stress«, sagte Sammy von hinten. Und da sah Ben sie zum ersten Mal richtig an. »Warum schwitzt du so?«, fragte er. »Ist dir nicht gut?« »Alles in Ordnung«, sagte Jenna und wandte das Gesicht ab. Draußen ist es überraschend schwül. Sie nahm den Handballen vorsichtig wieder zwischen die Zähne, versuchte genau in die noch vorhandenen Zahnabdrücke zu beißen und verzweifelte einen Moment an der Vorstellung, dass sie das den Rest ihres Lebens aushalten sollte, obwohl es gar nichts gab, was man als konkretes Problem hätte benennen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Eva Menasse, für die beiden Lesungen, die die Spannweite des Bandes doch ganz schön geschildert haben. Wie wir vorhin schon angedeutet haben, würden wir jetzt ein wenig eher Schluss machen, dass Frau Menasse zum Zug, zum Kind kommt. Ich kann Ihnen ganz herzlich empfehlen, das Buch zu lesen. Tiere für Fortgeschrittene, es ist ein Lesevergnügen der Klasse AAA. Liebe Eva, vielen Dank Ihnen, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Thomas, danke. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.